Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich frage jetzt mal einfach in die Runde, muss ich erklären, muss ich vorstellen, wer hier neben mir sitzt? Könnte ich mal bitte um ein Handzeichen bitten? Wer kennt Richard David Precht nicht? Okay, dann können wir es kurz machen. Ich hatte mir irgendwie so als Überlegung, irgendwie so als Einstieg überlegt, dass ich ja gestern um dieselbe Zeit übrigens mit dem super Interneterklärer der Deutschen mit Sascha Lobo hier gesessen habe an der Stelle. Und ich dachte mir jetzt so super pfiffig, wie ich halt bin. Jetzt hatten wir gestern den Interneterklärer und jetzt kriegen wir den Welterklärer. Also wenn es in Deutschland irgendjemanden gibt, der zu wirklich allen aktuellen Fragen befragt werden kann, dann ist das Richard David Precht. Und der hat inzwischen den dritten Band einer Philosophiegeschichte vorgelegt. Das ist, ehrlich gesagt, der Hammer. Also, das ist der Hammer. Das ist nur der dritte Band. Sie müssen nicht meinen, dass die anderen beiden dünner wären. Und der vierte Band dieser Serie ist auch schon angekündigt. Also, es ist ein unfassbares Kompendium, unfassbare Arbeit, die da drin steckt. Und ich frage Sie als erstes einfach mal, wann haben Sie als noch relativ junger Mensch Zeit, so viel zu schreiben?
Also vielen Dank für die wunderbaren Komplimente. Welterklärer ist ja auch irgendwie ein Schimpfwort, ne, ab einer bestimmten Gerüde. Und das andere ist, junger Mensch, also kurz vor dem 55. Lebensjahr, ist natürlich auch schon fast ein vergiftetes Kompliment. Aber um es zu beantworten, die Zeit zum Schreiben besteht...
Es kommt von einem alten weißen Mann. Okay. Also insofern.
Ja, okay. Also es ist so, dass ich die Zeit zum Schreiben dadurch finde, dass ich mich von der Außenwelt abkapsle. Keine E-Mails lese, nicht ans Telefon gehe, also sehr viele Menschen verärgere und dann tatsächlich früh morgens an den Schreibtisch gehe, im Morgenmantel, auf vieles verzichte, meistens aufs Frühstück und Essen und mich wirklich in diese Welt eingrabe und dann zwischen dieser zweiten Hälfte meines Lebens, die darin besteht, auf Bühnen zu stehen, tatsächlich absolute Ruhephasen einlege, wo ich den ganzen Tag zu Hause bin und mit niemandem rede. Und unter diesen Bedingungen geht das dann tatsächlich.
Man muss das klar machen, diese Seiten haben sich wirklich nicht von selber geschrieben. Als Philosophiegeschichte, darauf kommen wir gleich noch, natürlich interessant, aber es wird gleichzeitig auch geleistet, dass Zeitgeschichte, was kann man sagen, 2500 Jahre Philosophiegeschichte im Abendland, also 2500 Jahre Zeitgeschichte, Individualgeschichte, das ist sehr, sehr wichtig, denn Philosophie wird von Philosophen, Philosophinnen gemacht, auch die kommen in ihren Lebensläufen jeweils vor, auch das muss man ja recherchieren, das fällt einem ja nicht einfach zu. Und dann sozusagen die großen Linien, die sich durch das Denken des Abendlandes ziehen. Also das ist schon eine echt super Leistung und ich kann Ihnen sagen, als Leser, ich habe tatsächlich alle drei Bände gelesen, jetzt hier den intensiver sogar noch, das kann man extrem gut lesen. Also das muss man sagen, das ist für Philosophiegeschichte, denkt man sich ja auch, das ist irgendwie so ein bisschen, womit beschäftigt sich der Mann eigentlich, aber das kann man extrem gut lesen. Das ist eine Leseempfehlung für jeden. Also da braucht man keine tiefen philosophischen Vorkenntnisse, aber man kriegt anschließend tiefe philosophische Einblicke. Ich will, bevor wir uns ein bisschen um das 19. Jahrhundert, darum geht es ja eigentlich im Wesentlichen, ein sehr langes 19. Jahrhundert, die Philosophie des 19. Jahrhunderts kümmern, will ich Sie kurz danach fragen, Sie haben Ihre vier Bände, also in wirklich großen Linien dargestellt, aber die selber haben nochmal eine Binnenhierarchie, die folgendermaßen betitelt ist. Der erste Band heißt Erkenne die Welt, der zweite Band Erkenne dich selbst, der dritte Band ist das hier, sei du selbst, und der vierte angekündigte Band, wann kommt er eigentlich?
Ja, ich denke, so 2 Jahre wird das noch dauern.
Echt?
Ja, ich schreibe dazwischen ja auch noch andere Bücher. Ja, ja,
das kommt noch hinzu. Hat er auch. Ist so. Und der vierte Band wird heißen Mache die Welt. Das heißt also, wir haben 2500 Jahre Philosophiegeschichte in 4 großen Kategorien eingeteilt. Wie kommt es zu diesen Kategorien und warum spielt das Selbst und das Ich eine so große Rolle?
Also ich versuche, diese komplexe Frage kurz zu beantworten. Erkenne die Welt ist im Grunde genommen die Zusammenfassung einer Philosophie, wie die meisten, die hier sind, davon ausgeht, es gibt mich und es gibt eine Welt und die Aufgabe, schlauer zu werden, besteht darin, eine objektiv vorhandene Welt zu erkennen. So hat, von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben die alten Griechen das so gesehen und auch noch viele Philosophen des Mittelalters. Und dann gibt es irgendwann eine Wende in der Philosophie und die besteht darin, deswegen der zweite Band, der dann nicht mehr Erkenne die Welt heißt, sondern Erkenne dich selbst, der beim Subjekt ansetzt und sagt, ich kann ja gar keine objektive Welt erkennen, wie wollen Sie das denn machen? Sie haben doch alle ein Wirbeltiergehirn. Sie leben doch in der Welt Ihres Bewusstseins und wir zwei und alles, was Sie sehen, ist doch Ihr Bewusstseinsinhalt. Wie wollen Sie denn jemals aus der Sphäre Ihres Bewusstseins, das, was Sie hier leben, empfinden, wahrnehmen, sehen, riechen und so weiter, herauskommen in irgendeine Form von Objektivität? Das geht nicht. Und damit beginnt zweiter Band, ein Neuansatz in der Philosophie, der vom Bewusstsein ausgeht und nicht mehr von einer erkennbaren Welt. Das ist der zweite Band. Und der dritte Band, Sei du selbst, ist im Grunde genommen eine Formel, die mit Kierkegaard in die Welt kommt und nachher von Nietzsche nochmal verstärkt wird. Das ist, der Mensch kann qua Kognition sich selbst gar nicht erkennen. Das heißt, das Nachdenken über mich wird mir nie gerecht. Denn das Leben, was ich lebe, ist das, was passiert, während ich dabei bin, zu versuchen, mein Leben zu begreifen. Das heißt, es gibt einen intuitiven Zugang zu mir, der einen Eigentlichkeitsvorsprung hat vor jeder rationalen oder kognitiven Erkenntnis meiner selbst. Und das ist das, was hier mit Sei du selbst gemeint ist.
Ich kann Ihnen sagen, das ist alles sehr verdichtet jetzt gerade, sehr harter Stoff, klingt so, aber so ist es gar nicht. Also es ist, wenn man in einzelnen Schritten denkt und nicht so groß antworten muss, wie ich ihn gerade abverlangt habe, dann ist es sehr, sehr viel plausibler. Ich frage Sie aber trotzdem nochmal, wir haben Riesenkrisen überall, 2019 ist nicht gerade ein Glücksjahr für die Menschheit, wie auch schon eigentlich die Jahre zuvor nicht, nur inzwischen kapieren wir so ein bisschen, was die Krisen sind. Und ich habe im Vorfeld meiner Lektüre dieses Bandes natürlich auch ein bisschen rumrecherchiert, was Sie schon so erzählt, so gesagt haben in Interviews. Und da ist ein Interviewsatz, ist mir ganz besonders hängen geblieben, der lautete, die Fähigkeit, philosophieren zu können, hat niemals einen Überlebensvorteil für die Menschheit dargestellt, nicht für den Einzelnen und schon gar nicht für die Menschheit. Und also für die Art, das ist sozusagen im Anschluss an eine Darwin-Lektüre. Was bedeutet eigentlich, warum philosophiert man und hat das eigentlich einen Sinn? Und der andere schöne Satz ist einer meiner Lieblingssätze, den ich mir sogar vorne reingeklebt habe, ist der Satz, der Oktopus ist der Mensch des Meeres. Ein wunderbarer Satz, ganz, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie vieles, was hier drin steht. Jetzt frage ich Sie einfach, warum soll man denn überhaupt noch philosophieren? 2500 Jahre denken, gehen hin und her, man ist an der Welt verzweifelt, man ist beim Subjekt, dann ist das Subjekt wieder aufgelöst, Postmoderne, so bin ich in der Uni groß geworden, wir haben kein Subjekt mehr. Und trotzdem hören die Menschen nicht auf zu denken. Warum tun sie es eigentlich?
Also, weil ich nicht glaube, dass die Welt aus Problemen und Lösungen besteht, sondern in dem Moment, wo ich jetzt die Gedanken anderer Philosophen nachvollziehe, ich meine, Lesen ist ja Denken mit fremdem Gehirn. Man schlüpft da quasi rein, man versetzt sich in diese Welten und das eine, was man dabei erfährt, ist, dass nahezu alle Ideen, die Sie in Ihrem Leben schon gehabt haben, haben andere auch gehabt. Das könnte man sagen, ist ja eine blöde Erkenntnis, aber es ist eine lustvolle Erkenntnis, quasi zu sehen, zu welchen Schlüssen die gekommen sind, was wieder dagegen spricht. Und durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen, Robert Musil hat mal gesagt, wir irren vorwärts, in der doppelten Bedeutung dieses Satzes. Und all diese Irrungen und Wirrungen zu machen, schult das Denken ganz, ganz ungemein und erweitert quasi die Bewusstseinskompetenzen, ohne dass am Ende definitive Lösungen stehen. Und die Menschen werden nie aufhören zu versuchen, die großen Fragen, ja, wer ist ich, was ist Individualität, was ist die Welt, was ist Freiheit, gibt es einen freien Willen und so weiter, immer wieder in neuen Anläufen zu verstehen und in neuen Anläufen zu beantworten. Und die unglaublich schöne Nachricht ist, dass es keine einfachen, endgültigen Antworten auf diese Fragen gibt. Denn das wäre das Langweiligste überhaupt. Ja? Ich würde Ihnen ein DIN A4-Blatt machen, würde auf alle großen Fragen endgültige Antworten stehen und da könnten da am Ende lauter Antworten stehen, die Ihnen überhaupt nicht gefallen. Ja, und das wäre sozusagen die größtmögliche Katastrophe. Stattdessen sind wir ständige Erfinder unserer eigenen Wahrheiten und unserer eigenen Welten und das wird sich nicht ändern. Und solange wir das sind, bleiben wir auch Philosophen.
Damit haben Sie eigentlich schon eine Frage beantwortet, die ich mir so unfassbar toll vorgestellt hatte. Ich wollte Sie fragen, wird die Menschheit klüger? Aber wird sie ja offensichtlich nicht, oder?
Naja, ich würde schon sagen, wir kommen in der Philosophie immer weiter, aber wir kommen nicht besonders hoch. Also es ist ja ein Unterschied, ob man weiterkommt oder höher kommt. Weiterzukommen bedeutet im Grunde, durch alle möglichen Irrtümer und Gedanken immer weiterzugehen und irgendwann all die Fehler und alle die Widersprüche und so weiter zu kennen. Und höher zu kommen würde ja quasi bedeuten, dass wir zu diesen endgültigen Antworten, ja, mit denen wir mal mit Fragen nach diesen Antworten angefangen haben. Aber wie ich könnte das, was ich gerade gesagt habe, nochmal bekräftigen durch das Zitat des englischen Aphoristikers Ashley Brilliant, der mal gesagt hat, es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann. Und das ist genauso, ja, es ist genauso für alle Probleme der Menschheit. Ja? Es ist besser, ich weiß es nicht so genau, als es gäbe eine Antwort, die mir nicht gefällt.
Das schließt, also sagenhaft, das ist ein Gespräch, das läuft ja wie Butter. Ja? Das schließt unmittelbar an eine Frage, die ich stellen wollte. Kann Philosophie dann dementsprechend irgendwann mal objektiv sein? Ist das so, kann es sowas wie eine naturwissenschaftliche Philosophie geben? Also ich rede jetzt nicht von der Philosophie der Naturwissenschaft.
Also das war der Traum des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert der enorme Siegeszug der Naturwissenschaften und die Frage, was wird aus der Philosophie? Und eine der beiden großen Antworten des Jahrhunderts bestand darin zu sagen, die Philosophie muss auf das Niveau der Naturwissenschaften kommen und exakte Wissenschaft werden. Diese Strömung findet sich heute noch in der analytischen Philosophie, die besetzt bis zur Hälfte der Lehrstühle in Deutschland. Und das Problem dieser Verwissenschaftlichung war, dass die Philosophen am Ende für fast nichts mehr zuständig sind. Also je wissenschaftlicher die Philosophie wird, umso schmaler wird das Terrain, was sie noch beackern kann. Und wenn sie analytische Philosophen, die sich mit Sprachlogik beschäftigen, das ist das, was am Ende übrig bleibt in der Wissenschaft, reden hören, dann hat das mit all den großen Fragen, die sie philosophisch interessieren, nichts mehr zu tun. Fazit, die Philosophie hat sich mit dem Versuch, Wissenschaft nach dem Vorbild der Naturwissenschaften zu werden, keinen großen Gefallen getan, weil sie alles Wesentliche dabei über Bord werfen musste. Und das ist einer der Gründe für die relativ starke Bedeutungslosigkeit von Hochschulphilosophie in der Öffentlichkeit.
Andererseits hat die Philosophie sich so entwickelt, das kann man ja nun auch nie abstreiten. Also,
naja, es ist eine Entwicklungslinie.
Sprachphilosophie ist ja eine klare Linie.
Ist eine absolut klare Linie, das sind hervorragende Experten, die auf ihrem Gebiet Großes leisten. Ich will sozusagen den Wert dieser Arbeit nicht kritisieren, aber ich will erklären, dass die Schattenseite des Ganzen in der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit steckt. Und schon im 19. Jahrhundert hat es eine Gegenströmung gegeben. Und diese Gegenströmung war eben der Beginn von Lebens- und Existenzphilosophie, die nicht versucht haben, Philosophie zu verwissenschaftlichen, weil sie gesagt haben, Wissenschaft ist doch auch nur eine Art, über die Welt nachzudenken. Und im Hinblick auf das, was ich vorhin sagte, sei du selbst, also im Grunde genommen die Unhintergehbarkeit von Individualität, das ist etwas, dem ich mit wissenschaftlichen Mitteln, kann ich dem Ich nicht beikommen. Also selbst wenn ich als Hirnforscher sage, es gibt 7 verschiedene Gehirnregionen, wo Ich-Zustände generiert werden, ist das keine Erklärung dafür, wer ich bin.
Würden Sie sagen, dass, also gerade jetzt dieses 19. Jahrhundert, das ja parallel nicht nur Philosophieentwicklung zeigt und Veränderungen im Denken, sondern auch Philosophie selber wiederum ganz stark befeuert wird von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich sage nur einen Namen, Darwin zum Beispiel. Also das ganze 19. Jahrhundert ist ein naturwissenschaftliches, physikalisches Jahrhundert, sage ich jetzt mal, biologisches. Wie spielt das in das Denken der Philosophie mit rein? Wird das reflektiert? Verändert sich die Philosophie dadurch? Wie reagieren Denker?
Also in der Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss von Darwins Entstehung der Arten entwickelt sich die materialistische Philosophie zu ihrer zweiten großen Blüte. Die erste große Blüte war unter dem Einfluss der Physik. Dass man sagte, wir können quasi mit Newtons Himmelsphysik können wir auch anfangen, alle menschlichen gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Es gab Philosophen der Aufklärung, die diese Überzeugung hatten, Helvetius, D'Holbach. Und hier kommt jetzt die zweite große Welle. Nach Darwin sagt man, der ganze Idealismus und die ganze Metaphysik sind tot. Sondern der Mensch ist ein Tier und wenn er ein Tier ist, dann kann ich ihn quasi als Tier enträtseln. Und der Mensch ist Physiologie. Also berühmte Sätze wie der Mensch ist, was er ist. Oder von Feuerbach oder Sätze wie ohne Phosphor kein Gedanke von Moleschott reduzieren den Menschen quasi als ein animalisches Wesen und philosophieren mit Gewalt quasi gegen die idealistische Tradition des Menschen an. Und eine große Auseinandersetzung des Jahrhunderts besteht eben darin, neue Formen idealistischer Philosophie gegen den Materialismus ins Feld zu führen, weil das Problem ist, der Materialismus gibt Antworten auf Was-Fragen. Ja, also was ist der Mensch, physiologisch und so weiter, aber nicht auf Warum-Fragen. Es bleibt also ein riesiger Rest. Außerdem gibt es keine Enderklärung im Materialismus. Die Frage, warum gibt es das Universum, kann der Materialist genauso wenig erklären wie der Idealist. Und von diesem Spannungsverhältnis, das sich auch tief ins 20. Jahrhundert zum Teil bis heute durchzieht, also am schönsten eigentlich formuliert von William James. William James war jemand, der für beide Positionen viel übrig hat. Und der gesagt hat, auf der einen Seite gibt es die Idealisten, die reden von Freiheit, die reden von Gott und was weiß ich was. Das sind meistens sehr nette Menschen, aber irgendwie ein bisschen weltfremd. Und auf der anderen Seite gibt es die Materialisten, die mit kalter Lust den Idealisten austreiben, dass das alles das, woran sie glauben, sowieso nicht gibt. Gibt auch nicht das Gute und so, alles Quatsch, sondern alles kann man materialistisch machen. Diese Leute sind klug, aber ich mag sie nicht, sagt er. Ja, er nennt die Robusten. Weil was soll das eigentlich für eine Philosophie sein, die nur damit beschäftigt ist, den Leuten Illusionen zu nehmen? Und er hat versucht, eine Philosophie zu machen, die extrem intelligent, das eine mit dem anderen so verkoppelt, dass er sozusagen nichts zertrümmern muss, sondern dass er wirklich auf eine höhere Stufe kommt. Und ich halte persönlich William James für einen der bedeutendsten Philosophen der Philosophiegeschichte überhaupt.
Ich hätte nicht auf James getippt, sondern auf Comte, von dem Sie hier zitieren, dass er gegen diesen Naturalismus, sage ich jetzt mal, in den philosophischen Strömungen und die Reduzierung auf das, was man sehen und objektiv haben kann, so etwas einsetzt wie Liebe, wie Gefühle. Wie spielen die denn gerade in der Philosophie eine große Rolle und haben die tatsächlich irgendwie eine Bedeutung oder ist das auch nur irgendwie Nervenfeuer?
Naja, Auguste Comte ist der Gründer des Positivismus und der Ahnherr des Denkens, was wir heute im Silicon Valley finden.
Ja.
Das ist nämlich die Vorstellung, es ist alles eine Frage von Technik, Wissenschaft und rationaler Organisation. Und so bauen wir gute Gesellschaften. Also das schreibt er in den 1830er, 1840er Jahren. Ja, mit Technik und Wissenschaft werden wir die Menschheit beglücken, müssen entsprechende Institutionen machen. Und am Anfang wollte er auch von Gott nichts wissen. Und dann hat er glücklich verliebt in eine Frau, dann irgendwann die ihm erklärt hat, pass mal auf, das, was du da errichtest, diese Gesellschaft, was soll die im Innersten zusammenhalten? Diese Gesellschaft hat ein so kaltes Herz, dass sie für niemanden verführerisch ist. Also brauchst du Religion und du brauchst Liebe. Und du musst gucken, wie du das in dieses System implementierst, weil ohne das ist Gesellschaft nicht zu machen. Also bei der Religion hat er sich dann eine Religion ausgedacht ohne Gott. Er hat also gesagt, wir bauen Tempel und wir verehren die größten Helden der Menschheit und so weiter. So ähnlich wie dann später im real existierenden Sozialismus die Kosmonauten angebetet wurden. Also sozusagen eine säkulare Form von Heldenverehrung mit spirituellem Schleier.
So wie der tote Lenin, der tote Mao irgendwie in Sarkophagen liegen und so. Ich komme deswegen auf den Comte, weil wenn man sich überlegt, dass Philosophie ja sozusagen auf den Grund geht und irgendwie als ersten Gegenstand sich selbst, also den Philosophen nehmen muss, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man alles wegerklärt hat, was bleibt dann eigentlich noch übrig? Und vor allen Dingen, wenn Sie sagen, warum Fragen sind die interessanten, wozu eigentlich? Also was ist der Sinn vom Ganzen? Und deswegen dachte ich, dieser kommt, der bringt irgendwie so eine, der kriegt irgendwie so die Kurve, Philosophie oder das menschliche Dasein überhaupt wieder in gesellschaftliche Kontexte einzubetten, also sozusagen den Sinn in Gesellschaft und nicht im Individuum zu sehen.
Das ist seine historische Leistung, er ist der Vater der Soziologie. Die Philosophie verliert zwei Kinder im 19. Jahrhundert, die sie aus dem Haus gehen lassen muss, obwohl sie nicht will. Das ist die Psychologie und das ist die Soziologie. Die Psychologie unterscheidet sich von der Philosophie darin, dass sie sich für alles Abnorme interessiert. Der Philosoph redet von dem Menschen, der Psychologe interessiert sich für den einzelnen Menschen. Die Philosophie konstruiert einen Normalmenschen und die Psychologie interessiert sich für Kinderschänder, Traumwandler, alle Formen von abnormem Verhalten. Haben Philosophen nur mit spitzesten Fingern angefasst. Ja, also die unappetitlichen Themen, die hatten eigentlich in der hehren Philosophie nichts zu sorgen. So verliert man die Psychologie, die nach dem Vorbild der exakten Wissenschaften den Menschen erforschen will. Und die Soziologie, weil die Soziologie eine interessante Erkenntnis hat, die die Philosophen vorher nicht richtig begriffen haben, dass Gesellschaft anders funktioniert als eine Summe von Menschen. Das heißt, das Ganze einer Gesellschaft bringt eigene Spielregeln hervor, die ich nicht durch die Erklärung des Verhaltens einzelner Menschen machen kann, sondern Sozialpsychologie und Soziologie zieht quasi eine neue Ebene in das Ganze ein. Gesellschaften sind mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Und damit ändert sich der Fokus. Also das Ornament einer Masse ist nicht identisch mit dem Bewusstsein der Einzelnen, die sich in dieser Masse bewegen. Und damit entsteht die Soziologie. Und für die Philosophie eine Riesenkatastrophe. Wenn sie für Gesellschaft nicht mehr zuständig ist und für den Einzelnen auch nicht mehr zuständig, für was ist sie noch zuständig? Und die ganze zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sind Philosophen damit beschäftigt, zu überlegen, warum es sie eigentlich noch geben soll.
Also ich meine, das 19. Jahrhundert ist ja auch eins der Jahrhunderte berühmt dafür, dass es eine weitere Kränkung des Menschen gibt. Der ist nicht mehr die Krone der Schöpfung, sitzt nicht mehr im Zentrum der Welt, des ganzen Universums. Dann stammt er auch noch vom Affen ab und der Freud erklärt dann auch noch, dass er nicht mehr als ich allein zu Hause ist. Und wie kommen denn Philosophen irgendwie immer, die werden ja immer wieder auf Null zurückgeworfen. Ja? Und ich meine, wenn Sie vier Bände dieser Philosophiegeschichte schreiben, müssen Sie es ja nur mit Frustrierten zu tun gehabt haben. Wie leben Philosophen eigentlich selber? Sind sie zufrieden? Sind die glücklich so?
Also zunächst mal bin ich ja der festen Überzeugung, dass die Frage nach dem Glück die überschätzteste Frage unserer Gesellschaft ist. Also die Frage, ob ich glücklich bin, stelle ich mir ausgesprochen selten. Und Nietzsche hat mal gesagt, kein Mensch sucht das Glück, nur die Engländer. Und er bezieht sich damit auf die utilitaristische Philosophie, die tatsächlich das Glück als Kategorie überhaupt erst in die Philosophie einführt. Das Glück spielt eine enorm geringe Rolle in der Geschichte der Philosophie. Sondern Philosophen haben schon rechtzeitig erkannt, dass es wichtigere Dinge gibt als das Glück. Nämlich die deutlich wichtigere Sache ist die Sinndimension. Also an einem ganz kleinen Beispiel klargemacht, weil die meisten gucken jetzt und sagen, was ist das für ein Quatsch? Wenn sie Kinder haben und wirklich mal wissenschaftlich ausrechnen lassen, was die Sozialpsychologen gemacht haben, wie glücklich machen Kinder? Also ich meine, situativ gesehen, ja, also von morgens bis abends, dann werden sie feststellen, dass Kinder deutlich mehr Leiden produzieren, als dass sie glücklich machen. Trotzdem geben Menschen im Regelfall an, Kinder würden sie glücklich machen. Die Sozialpsychologen haben nach Schulnoten ausgerechnet, dass das Zusammensein mit Kindern ungefähr so glücklich macht wie Putzen. Also man kommt so auf eine 4 unterm Strich. Und trotzdem gibt es relativ wenige Leute, die sagen, der Fehler meines Lebens war, Kinder zu kriegen, weil die Kinder die Sinndimension im Leben verstärken. Ja, die Kinder geben ihrem Leben hoffentlich jedenfalls irgendeine Tiefendimension, die sie mit einem oberflächlichen Begriff wie Glück gar nicht einfangen können. Das heißt, Sinn ist mehr als die Addition von Glücksmomenten. Und deswegen ist eben das Entscheidende im Leben eines Philosophen, hat man das Gefühl, dass das, was man tut, etwas Sinnvolles ist und nicht die Frage, ob es einen glücklich macht. Und da würde ich, kann ich für mich jedenfalls sagen, dass ich das Gefühl habe, meistens, nicht immer, dass es schon was mit Sinn zu tun hat.
Bringt mich, also wir kommen irgendwie, wir streifen immer irgendwie super, super Riesendimensionen von Problemen und Begriffen, die extrem auch aufgeladen sind. Also die Leute haben sich ja hunderte lang über solche Themen auch gestritten und wir reiten hier gerade ein paar Forster durch. Das muss uns allen hier klar sein und das verkürzt auch die Analysen dieses Buches, wenn Sie glauben, so sei es geschrieben. Aber eine Frage, die sich für das 19. Jahrhundert besonders stellt, nachdem also bestimmte Gewissheiten verschwunden sind, ist ja die, wie rechtfertigt man noch sowas wie Ethik, beziehungsweise hat Ethik oder die Art und Weise, wie wir leben, auch im Kontext mit anderen, hat das eine besondere Bedeutung gewonnen seither? Also ist das eine wesentlich wichtigere Frage als sei du selbst?
Also die ethische Frage ist sicherlich die wichtigste Frage der Philosophie. Das ist auch die Frage, die Menschen immer noch etwas mehr interessiert als die Wahrheitsfrage. Also die erkenntnistheoretische Frage ist eigentlich eine Frage, die im Alltag der meisten Leute eine sehr geringe Rolle spielt. William James hat mal sehr überzeugend erklärt, dass wir mit objektiven Wahrheiten im Leben relativ wenig zu tun haben. Wir sind froh, wenn wir irgendeine Wahrheit gefunden haben, dann bleiben wir meistens stehen. Und deswegen ist die ethische Frage natürlich die interessante. Und was ich gemacht habe in dieser Philosophiegeschichte, ich habe einen indirekten Gegenspieler Nietzsches fast genauso intensiv behandelt,
ja. Nämlich
Kropotkin. Der taucht in den allermeisten bürgerlichen, deutschsprachigen Philosophiegeschichten nicht auf, obwohl er ein unglaublich bedeutender Mann war. Und was ist der Unterschied? Während Nietzsche durch die Lektüre sozialdarwinistischer Literatur, das waren nur 4 oder 5 Bücher, zu diesem Vorstellung eben gekommen ist, hat also Darwins Entstehung der Arten zu einem Drama werden lassen, eine große Tragödie daraus gemacht und hat eben auch furchtbare Sätze geschrieben, die dem Faschismus deutlich Vorschub geleistet haben. Und in der gleichen Zeit hat Kropotkin erkannt, dass es einen Denkfehler bei Darwin gibt. Und dieser Denkfehler besteht darin, sich vorzustellen, wir beziehen uns auf die Entstehung der Arten, nicht auf die Abstammung des Menschen, weil da ist der Denkfehler nicht mehr drin. Aber in der Entstehung der Arten ist diese Vorstellung da, dass sie alle sich untereinander in einem Konkurrenzverhältnis befinden, um Reproduktionserfolg und so weiter, der schönsten Männchen, Weibchen kriegen und so. Der Kooperationsgedanke spielt in der Entstehung der Arten eigentlich keine Rolle. Tatsache ist aber, dass im Leben eines jeden Menschen aus rein egoistischen Motiven die Kooperation wichtiger ist als die Konkurrenz. Nicht, weil der Mensch so gut ist, ja, sondern weil der Mensch von Natur aus ein Gesellschaftswesen ist, das darauf angewiesen ist, mit anderen zu kooperieren. Und diesen Gedanken hat Kropotkin in den Mittelpunkt seiner Philosophie gerückt und hat im Grunde genommen den Sozialdarwinismus, den nicht Darwin begründet hat, aber den man aus ihm rausgelesen hat, sehr intelligent kritisiert. Und das sind alles die Dinge, die die Verhaltensökonomie, die Wirtschaftspsychologen und so weiter heute alle bestätigen. Ja, also die enorme Bedeutung von Kooperation, die übrigens, wie gesagt, keine Antwort auf die Frage ist, ob der Mensch gut oder böse ist, weil das ja falsche Essentials sind. Ja, also weder Sie noch ich sind ein guter Mensch und ich hoffe auch kein schlechter Mensch, sondern es gibt Momente, wo wir Entscheidungen treffen, die wir im Nachhinein als gut oder als schlecht beurteilen. Es gibt ja keine Substanz in mir, wo ich sage, ich habe eine böse Substanz oder eine gute Substanz in mir, sondern alles, was, ja, ich habe auch keine Werte. Also die albernste Vorstellung ist, wenn man sagt, ja, ich habe die und die Werte. Also den Wert der Barmherzigkeit, der Tapferkeit und so weiter. Wir bedienen uns bestimmter Werte, wir haben sie nicht. Ja, also auch ein gerechtigkeitsliebender Mensch ist nicht immer gerechtigkeitsliebend. Ein tapferer Mensch ist meistens nicht so blöd, dass er sich tollkühn in Situationen begibt. Ein loyaler Mensch hat Grenzen der Loyalität. Und deswegen das zu verstehen, was für ein Variablenspiel die Ethik ist, das ist etwas, was sich auch langsam im 19. Jahrhundert fürs 20. Jahrhundert durchsetzt. Und aus der Substanzzuschreibung von Gut und Böse wird im Grunde genommen das Mobile-Spiel von Konkurrenz, Kooperation und ethischem Verhalten.
Aber was Sie da sagen, also ich meine, das kann schon auch Widerspruch hervorrufen, ja. Also so, dass man Werte generell in Abrede stellt, beziehungsweise nur so punktuelles Zugreifen zulässt, würde einen gesellschaftlichen Kontext wie etwa unsere Gesellschaft nicht tolerabel machen. Es braucht ein Wertesystem wie die Justiz zum Beispiel, um quasi objektiv Leute zu
verfolgen. Wobei man über die Justiz sagen muss, dass die Justiz wertfrei ist, insofern, als dass es durch die Wende auch im 19. Jahrhundert gekommen zum positiven Recht in der Justiz nie und nirgendwo um Gerechtigkeit geht. Ja, also die Vorstellung, dass das Justiz dazu da ist, Gerechtigkeit im emphatischen Sinne darzustellen, würde Ihnen heute kein Richter würde das sagen. Sondern es geht darum, im Rahmen von vorgegebenen Spielregeln, die man für gut und so weiter hält, jeweils abzuwägen, was die jeweilige Rechtsposition zulässt. Es ist aber nicht mehr im metaphysischen Sinne Gerechtigkeit. Das hat sich auch verändert. Also wir haben dieses Mobili-Spiel letztlich auch in der Justiz, aber nach vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Also irgendein Rest Metaphysik muss bleiben. Also anders geht, sonst könnten wir zum Beispiel nicht miteinander reden, weil wir zum Beispiel die Metaphysik einer Sprache teilen. Also etwa. Aber unabhängig davon, die Frage ist doch, wird, nachdem man all das durchschritten hat, können Sie sagen, dass die Menschheit oder dass Menschen klüger geworden sind, dass sie besser Bescheid wissen als noch Philosophen in der Tonne vor 200.000 Jahren?
Ja, das ist nochmal wieder die Frage nach dem Höher und dem Weiter, ne? Also wir sind durch unglaublich viele Stationen von Irrtümern oder nicht ganz zu Ende gedachten Systemen und so weiter natürlich schon irgendwo klüger geworden. Aber erstmal die Frage ist, wer ist wir? Ne? Also die kleine Gemeinde der Philosophen und Hochphilosophie-Interessierten. Was das Alltagsbewusstsein anbelangt, würde ich sagen, wir leben sicher im gebildetsten Deutschland, das es je gab. Aber die Luft nach oben ist gewaltig. Und das liegt auch einfach daran, dass viele Menschen deutlich andere Lebensinteressen haben, als sich von morgens bis abends mit Wahrheits- und erkenntnistheoretischen Fragen zu beschäftigen.
Trotzdem, eine der wesentlichen Fragen, die sich so unser hedonistisches Zeitalter stellt, ist die Frage nach dem guten Leben. Haben Sie da einen Tipp? Wie funktioniert das gute Leben? Also, was soll man machen?
Also, Sie haben ja selber gesagt, das Buch hat einen hohen Komplexitätsgrad und diese Frage erlaubt jetzt in einer Minute keine Antwort von hohem Komplexitätsgrad. Aber ich würde schon mal sagen, das verzweifelte Streben nach Glück ist eine der schlechtesten Ideen, mit denen man das Leben angehen sollte. Und ich finde, eigentlich ist das Interessante daran, wenn man sich immer ein bisschen vorstellt, wie man mal später sein Leben bilanzieren wird. Und diesen Gedanken nicht gänzlich. Ich finde das kitschig zu sagen, lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte. Weil an dem Tag wüsste ich überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ja, das würde jetzt nicht dazu führen, dass ich alles, soll ich jetzt irgendwie alle Sinngelüste mir noch einmal auf einmal ranziehen? Soll ich mal mein Lieblingsessen essen oder soll ich lieber mein ganzes Geld spenden? Also die Frage würde mich total überfordern. Aber so zu gehen, dass man einfach mal sagt, wie würde ich denn später mal auf mich selber zurückgucken, um diesen Kompass nicht völlig zu verlieren. Weil am Ende ist es ja nicht der Sinn des Lebens, sondern es ist der Sinn, den mein Leben gehabt hat. Und wenn wir diese Dimension nicht aus dem Leben verlieren, haben wir, glaube ich, einen besseren Kompass, als wenn wir pausenlos nach Glück suchen.
Und die Punktualität dieser ganzen Sinnkontexte sagt natürlich auch, dass sich das, was wir gerade für sinnvoll halten, im Laufe unseres eigenen Lebens auch ändern kann, oder?
Es wäre ja auch schade, wenn das immer das Gleiche bleiben würde. Ja.
Also mit anderen Worten, man steigt niemals in denselben Fluss zweimal. Ich hätte noch so viele Fragen gehabt, unter anderem diesen wunderbaren Satz von Ihnen: Was war das Gespenst, als es noch ein Wesen aus Fleisch und Blut war? Also was sind das für Sätze? Dieses Buch strotzt voll solcher Sätze. Und es ist, wie gesagt, nur der dritte Band. Die ersten beiden sind genauso spannend. Der vierte Band wird kommen. Richard David Precht, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Herr Graf, ganz herzlichen Dank. Okay.